Was ist für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Es wirklich sein zu lassen, durch diese Welt zu gehen, angstgetrieben. Alles, was du als negative Emotion, negative Gedanken, irgendein Groll, irgendeine Aggressivität dir gegenüber oder einem anderen Menschen gegenüber empfindest oder generierst, das zu minimieren. Verbring aktiv mehr damit, dich zu lieben und andere zu lieben, als irgendwas anderes. Üb dich darin, mit dir zufrieden zu sein. Üb dich darin, Mitgefühl für die Menschen in deinem Umfeld zu haben und verschwende weniger Zeit damit, dich selbst als Feind zu machen und dir andere Menschen als Feind zu machen, auch wenn es nur in Gedanken ist. Das ist die größte Zeitverschwendung überhaupt.
Hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist Meister Shi Heng Yi, einer der bekanntesten Shaolin-Mönche weltweit. Es ist eine ganz große Ehre, dass er hier im Auf- und Ab-Podcast ist, denn ich verfolge seine Arbeit seit Jahren. Er ist die führende Stimme, wenn es darum geht, den Shaolin-Buddhismus in die Welt zu tragen. Und ganz, ganz viele seiner Ansichten, seiner Strategien, seiner Perspektiven, seiner Gedanken sind aus meiner Sicht wirklich die Lösung für viele Probleme, die Menschen heutzutage haben, die wir als Gesellschaft haben. Und deshalb konnte ich es kaum erwarten, mit ihm zu sprechen. Er hat wirklich, wie man es von ihm kennt, in einer Ruhe, in einer Gelassenheit Weisheiten mit uns geteilt. Deshalb ein wirklicher Genuss, das hier im Auf- und Ab-Podcast zu hören. Meine Empfehlung ist, es sich wirklich von Anfang bis Ende anzuhören, denn da stecken viele Antworten auf die Probleme, die wir alle heutzutage haben. Ob es Handykonsum ist, ob es Gedankenkarussell ist und. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Shi Heng Yi. Meister Shi Heng Yi, ist eine große Ehre, dass du hier vor dem Auf- und Ab-Mikrofon bist, denn ich verfolge deine Arbeit seit Jahren. Ich habe deine Bücher nicht nur gelesen, sondern wirklich studiert. Es ist ein Unterschied, ob man einmal drüber fliegt oder wirklich damit arbeitet. Und aus meiner Sicht, das können andere Menschen anders sehen, aber steht in deinen Büchern, in der Lehre, die du mit den Menschen teilst, fast die Antwort für alle Probleme dieser Welt. So, und bevor du dazu Stellung nimmst, du schulst und bildest ja auch viele Menschen aus. Und ich würde sagen, es gibt Menschen, die lesen Inhalte wie deine und kommen in die Umsetzung. Und andere denken sich, ja, das müsste man ja mal tun, aber es wird nur bei einem Lippenbekenntnis bleiben. Was ist der größte Unterschied aus deiner Erfahrung zwischen diesen beiden Personengruppen?
Danke dir erstmal für die Einladung. So, um direkt jetzt auf die Frage reinzukommen. Ich habe so das Glück, würde ich mal sagen, dass ich in jungen Jahren immer aufgewachsen bin und wollte einfach nicht die Zeit zu Hause vor dem Schreibtisch verbringen. Das heißt, sehr viel draußen rumgerannt, sehr viel in der Natur verbracht und dementsprechend grundsätzlich war ich sehr praktisch orientiert. Bedeutet auch, ich habe nicht viele Bücher gelesen, habe also diese Idee von mir Wissen aneignen im Sinne von mich intellektuell jetzt weiterbilden, war nicht mein Weg. Ja, hat halt sehr gut dazu gepasst, dass ich dann in der Kampfkunst meine Erfüllung erstmal fand. Das heißt, letztendlich ist für mich Praxis und Erfahrung der einzige Weg. Ja, und es gibt so einen schönen Satz: Du kannst halt wirklich so viel lesen, so viel Inspiration sammeln, so viel zuhören, so viel konsumieren, aber egal wie viel da jetzt in dich eindringt, es ist nie dasselbe als das Ganze selbst zu erleben. Und von daher, manchmal habe ich mir selbst auch Inspiration geholt von anderen spirituellen Richtungen, anderen Lehrern, die den Weg vorher schon gegangen sind. Habe dabei aber eben nie vergessen, egal wer etwas berichtet oder wer etwas schreibt, der schreibt ja einfach nur seine Erfahrung, die er selbst subjektiv erlebt hat. Das heißt, das habe ich immer in meinem Hinterkopf. selbst in meinen Büchern, das ist eben meine Story in dem Sinne. Ja, die lässt sich auch nicht immer eins zu eins übertragen. Und da passt es halt sehr gut hinzu, dass ich immer nur empfehlen kann, lies dir raus oder versuch zu verstehen, was waren die Prinzipien, die mich beispielsweise entlang meines Weges in dem Fall dazu bewegt haben, verschiedene Entscheidungen zu treffen. Was ist das dahinter liegende Prinzip? Nicht genau, was habe ich getan? Na, warum habe ich es getan? Was waren meine Beweggründe? Was habe ich versucht abzuwägen? Und das ist halt auch dann eine Sache, im Laufe des Lebens ändern sich manchmal Prioritäten. Und dementsprechend ist auch das, wie du Dinge abwägst, kann manchmal unterschiedlich ausfallen. Nur weil ich eine bestimmte Entscheidung vor 20 Jahren so und so getroffen habe, wenn du mich heute fragen würdest, selbe Situation, eventuell wird die Antwort anders ausfallen. Und das heißt, es ist ein sehr, sehr individueller Weg. Und entlang dieses Weges aber, muss ich halt ganz ehrlich sagen, und das ist sehr schön hier, dieser Titel von dem Podcast auch. Ja, im ersten Moment habe ich gelesen, auf und oder up and down. Das ist das, was man normalerweise im Kopf hat. Ja. Aber hier ist ja auf und ab. Ja, nichtsdestotrotz, also die Tiefen habe ich mittlerweile auch für mich selbst tatsächlich integriert und versuche da gänzlich keine Ablehnung mehr gegen jegliche Dinge zu generieren, die einfach nicht so verlaufen, wie man es sich vorstellt. Und da liegt eine sehr, sehr große Magie oder eine sehr große Kraft, denke ich auch, Dinge einfach nicht mehr so stark zu bewerten. Es ist schwierig, ganz, ganz deutlich, aber nichtsdestotrotz entlang dieses Weges mittlerweile mit 43 komme ich wirklich mehr und mehr auf den Trichter, warum schon die antiken Lehren davon gesprochen haben, lass das sein mit dem Bewerten, mit einer Präferenz suchen im Sinne von, du willst immer nur das Auf, das Schöne, das Haben, aber die anderen Dinge, auf die du im Leben triffst, die bereiten dir dann auf einmal sehr viel Leid. Ja, und da ist einfach die Grundfrage, ja, aber warum? So, und da fängt es halt dann tatsächlich an, was in dieser Traditionslinie bedeutet, Buddhismus beispielsweise, dieses Wertungsfreie bedeutet. Also wirklich in dich zu gehen und selbst sich zu fragen, was ist das Resultat, wenn du als Mensch weiter in dieser Welt, wie wir sie kennen, 21. Jahrhundert, weiterläufst, aber sehr meinungsbehaftet bist. Sehr viel durch diese Welt gehst und immer sagst, das ist gut, das ist schlecht, das will ich nicht, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, so ist es, aber so sollte es sein. Dieses ganze Gedankenspiel, und das ist genau, was es ist, Gedankenspiel. Und ja, ich bin ganz glücklich darüber, in der Art und Weise mittlerweile einfach entdeckt zu haben, für mich selbst, dass es da einfach einen Raum gibt, in dem diese Gedanken stattfinden. Und es aber genau die Praxis ist, einfach nur in diesem Raum zu verweilen. Es bedeutet nicht, es passiert nichts. Aber was auf jeden Fall wegfällt, ist das ganze Gedankenspiel. Das Leben geht immer noch weiter. Das Leben fließt immer noch weiter. Aber eines ist einfach weggefallen. Die Komplikationen, die das Gedankenspiel dir in deinem Leben geben, obwohl es gar nicht notwendig ist. Also das jetzt mal sehr simpel ausgedrückt, wo ich mittlerweile selbst gelandet bin und was meine tatsächliche Praxis ist.
Das klingt wie ein wunderbarer Zielzustand und mein Job ist es jetzt in den nächsten Minuten etwas davon zu lernen, damit auch die Zuhörer lernen können, wie man sich in diese Richtung entwickeln kann. Bevor wir das tun, Shifu, möchte ich gerne verstehen, wie es überhaupt dazu kam, dass du heute als einer der bekanntesten Shaolin-Meister weltweit hier vor mir sitzt. Und eine Frage, die ich jedem Gast immer sehr gerne stelle, ist: Was ist denn das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Das ist eine tatsächlich sehr, sehr schwierige Frage. Es gab einen Zeitpunkt, wo ich sehr klar und sehr selbstbewusst gesagt hätte, so und so, das ist mein Lebenslauf gewesen. Das waren die Ereignisse, die dazu geführt haben, dass ich heute hier bin. Das waren die Entscheidungen, die ich strategisch getroffen habe, damit ich irgendwie bekannt geworden bin. Aber mittlerweile muss ich mir irgendwo eingestehen, angesichts des Gedankens, wir sind alle sehr stark verknüpft. Das ist das, womit ich mich halt sehr stark beschäftige. Die Idee, okay, wir sind in der Art und Weise alles eins. Wir sind irgendwo verbunden. Und das stimmt dann schon, wenn ich auf mein Leben schaue. Da sind Elemente dabei, wo ich eventuell eine Entscheidung getroffen habe. Aber die Situation, dass die überhaupt entstanden ist, die kam so überhaupt nicht durch mich. Die kam beispielsweise durch: Du hast Menschen getroffen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Du bist mit Dingen konfrontiert worden, obwohl du es gar nicht erwartet hattest, aber in dem Moment hast du dann eine Entscheidung getroffen. Das heißt, letztendlich kann ich dir mit Gewissheit nicht sagen, was ist das Rezept, um bekannt zu werden. Da gehört so vieles hinzu. Und zwar einfach als Beispiel: Nach wie vor erreichen mich tagtäglich sehr viele E-Mails beispielsweise, wo Menschen dann schreiben: Ja, vielen Dank für die ganze Inspiration, du hast mein Leben verändert. Und am Anfang, wenn man sowas hört, ist es natürlich sehr, sehr schön, ja, auch angenehm zu wissen, okay, die Lebenszeit, die du jetzt investierst, die nutzt auch anderen Menschen. Aber manchmal ist es einfach so, es sind Menschen, die habe ich noch nie getroffen. Ich weiß nicht, wie sie leben, ich weiß nicht, was sie denken, ich weiß nicht, was in ihren Köpfen vorgeht. Und diese Leute sehen dann irgendwo am anderen Teil dieser Erde eines meiner Videos oder eventuell eines der Bücher, lesen sie, und die nehmen sich dann etwas raus und auf einmal ändert sich das Leben bei ihnen. Es ist aber nicht mein Tun. Es ist das Tun desjenigen Menschen, der damit in Berührung gekommen ist und selbst aber dann etwas erkannt hat und für sich selbst entschieden hat, da muss jetzt ein Wandel her. Das heißt, letztendlich ist die Wahrheit, wie kommt es, dass so viele Menschen mittlerweile mich kennen oder die ganzen Sachen dann geteilt haben? Es ist nicht mein Tun. Ich hätte so viel Weisheit oder Praxis in die Welt tragen können, wie ich will. Wenn letztendlich die Menschen in der Welt nicht damit resoniert hätten, ist es vollkommen egal, was ich mit wie viel Strategie in die Welt trage. Das heißt, da ist es auch irgendwo meine Wahrheit. Es war der richtige Zeitpunkt, die richtige Konstellation an Geschehnissen in dieser Welt, die richtigen Krisen und Herausforderungen in dieser Welt, die das Gedankengut der Menschen geformt hat. Bedeutet, die Menschen haben bereits gemerkt, so wie die Welt aktuell ist, das kann es einfach nicht sein. Also waren die Menschen bereits auf einer gewissen Suche. Und dann gibt es den schönen Satz: Wer sucht, der findet. Und eventuell dann ist beispielsweise ein Beitrag erschienen und das hat dann resoniert. Aber letztendlich war es immer der einzelne Mensch, der einzelne Geist des Menschen, der den ganzen Input dann transformiert hat oder zur Transformation von sich selbst genutzt hat.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Ich kann sehr bestätigen, dass das Buch mit mir resoniert. Shaolin Mind, es ist eine Autobiografie von dir. Das heißt, du stellst einzelne Phasen deines Lebens dar und nimmst uns mit, wie die Lehre des Shaolin dir geholfen hat, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu sortieren, Prinzipien auszuwählen. Und etwas, was, glaube ich, viele Menschen, die auch zuhören, auch womit sie resonieren, ist, dass sie aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend ein Gefühl mitgenommen haben, nicht genug zu sein. Dass daraus ein emotionaler Mangel entsteht, der eine sehr große Triebkraft sein kann, um Großartiges zu leisten. Das sind Triebfedern, wo Menschen steile Karrieren hinlegen, wirklich erfolgreich sind, viel monetären Reichtum anhäufen und aber immer und immer wieder erleben, wenn sie diese vermeintlichen Ziele erreichen, dass dieser Mangel, diese Leere nicht weniger wird, sondern eher eine große Ernüchterung stattfindet. Nimm uns doch mal für die Menschen, die nicht so sehr in deiner Vita verankert sind, mit, wie das konkret aussah. Jetzt bist du ein sehr weiser Mann und kannst das reflektieren. Aber wir haben auch hier, wir beide sind Eltern junger Kinder und wir wollen ja alle auch vermeiden, dass man und den Kindern das weitergibt, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Also wie hat sich das bei dir im Alltag ausgedrückt, dass deine Eltern, ob wissentlich oder unwissentlich und sicher auch aus Liebe heraus, aber dieses Gefühl von nicht gut genug sein mitgegeben haben? Und wie hat das deinen Charakter dann dahin geformt, dass du dich auf diese Reise begeben hast?
Das Augenmerk, worauf man sich selbst für eine Zeit lang mal konzentrieren sollte oder fokussieren sollte oder sich einmal mal damit beschäftigen sollte, ist meiner Meinung nach dieses Wort Identität. Identität bedeutet, als was siehst du dich selbst? Und das, als was du dich siehst, was sind die Zutaten, die dafür gesorgt haben, dass du dich so siehst? Zutaten bedeutet, sehr oft sind das Ereignisse aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend bis zu dem Zeitpunkt, wo du eben heutzutage stehst. Das heißt, ein sehr menschlicher Ansatz momentan, einfach zu sehen, was ist das, was mich geprägt hat? So, und hier fängt es eben an, geprägt im Sinne von, was waren Momente in deinem Leben, die dir positive Erinnerungen bereitet haben? Was sind aber eventuell Momente und Situationen in deinem Leben, die zum damaligen Zeitpunkt du noch gar nicht in ihrer Gänze hast erfassen können, weil du einfach dafür nicht bewusst genug warst. Ja, das ist so einer der Unterschiede, was eben passiert in dem Moment, wo wir anfangen zu altern oder älter zu werden oder reifer zu werden. Was wird da reifer? Der Körper nicht. Ja, der wird nur älter. Aber der Geist und die Fähigkeit, wirklich dein Bewusstsein zu erkunden, dein Bewusstsein zu verstehen. Deswegen ist es so wichtig, sich einzugestehen, dass in der Kindheit manchmal sehr viele Dinge passieren, vonstatten gehen. Damit kann man als Kind in dem Sinne erstmal noch nichts bewusst so anfangen. Aber diese Momente brennen sich eben in das Unterbewusstsein als Kind ein. Und eines dieser sehr, sehr prägenden Elemente in meinem Fall und wahrscheinlich auch in deinem Fall ist dieses ständige Streben nach mehr. Streben nach besser werden, als du heute bist. Das hört sich heutzutage bei den ganzen Motivationsvideos und Ansätzen sehr gut an. Ist es teilweise auch, aber man muss das ganze Bild eben sehen. Zu welchem Zeitpunkt wirst du mit diesem Satz konfrontiert? Und wenn du Kind bist, gerade sozusagen frisch auf die Welt gekommen bist und eines dieser ersten Lehransätze, das allererste Verständnis über Leben in dieser Welt ist, ruh dich nicht aus, sei nicht wie du bist, sondern was willst du werden in der Zukunft? Was willst du werden? Aber so wird das nichts. Du brauchst bessere Noten. Streng dich mehr an. Mach mehr, tu mehr, lern mehr. Natürlich ist das Ganze geprägt durch sehr oft die Liebe der Eltern, die Liebe eventuell des Trainers, weil er einfach will, dass du besser wirst. Ja? Deswegen kann man es denen in diesem Sinne nicht übel nehmen. Nur heutzutage, 21. Jahrhundert, sind wir alle ein bisschen weiser geworden und haben einfach Zugänge zu viel mehr Informationen, wie funktioniert das teilweise mit der menschlichen Psyche und wie wirkt sich dieses Leistungsempfinden, dieses Nie-Genug-Sein und dass du immer leisten musst, wenn das zu früh anfängt, wie wirkt sich das dann im Nachhinein aus? So, und in meinem Fall war es eben so, dass ich irgendwann dann einfach komplett zum Außenseiter geworden bin. Außenseiter auch im Sinne von, egal welche Aktivitäten ich verfolgt habe, das waren meistens Aktivitäten, wo ich gänzlich nur meine eigene Leistung in den Vordergrund gesehen habe. Zum Beispiel Teamsportarten war nicht meins, ja. Weil ich da einfach gespürt habe, das fühlt sich für mich nicht gut an, ein Spiel zu verlieren, obwohl ich mein Bestes gegeben habe, aber die anderen haben eventuell nicht ihr Bestes gegeben. Das heißt, da war schon wieder diese Projektion auch, wenn ich schon so sehr an mir arbeite und immer besser und besser und besser sein soll, dann erwarte ich das Ganze aber auch von den Menschen um mich drumherum. Dem ist aber eben nicht so, weil andere Menschen anders aufwachsen. Und so stellt sich dann im Laufe der Zeit eine Dynamik ein. Dein Leben richtet sich danach. Und ich bin halt sehr, sehr lange wirklich als Einzelkämpfer durch dieses Leben gegangen. Und solange man alleine ist, solange man alleine Entscheidungen treffen kann, ohne Rücksicht darauf, wen das jetzt noch beeinflusst, ist alles keine Frage. Aber spätestens in dem Moment, wo ich beispielsweise jetzt eine neue Familie habe, da merke ich ganz, ganz deutlich, wie dieses alte Muster trotzdem noch versucht, immer wieder Oberhand zu nehmen. Aber damit es harmonisch wird, geht das nicht. Das war die Erkenntnis, die mich dann dazu bewegt hat, wirklich ganz klar in die Welt zu tragen. In einer bestimmten Kategorie sehr fähig zu sein, war in meinem Fall jetzt beispielsweise die Kampfkunst, das Shaolin Kung Fu. Das steht außer Frage, das ist ein Bereich. Aber nur weil du in einem Bereich sehr leistungsorientiert bist, sehr gut darin bist, bedeutet das nicht, dass es einen anderen Bereich gibt, den du eventuell sehr, sehr lange in deinem Leben unbeachtet gelassen hast. Und das ist eben dieser Bereich, wie sage ich das? Gegebenenfalls nennt man es heutzutage emotionale Intelligenz. So diese Richtung. Das heißt nicht nur, was kannst du leisten, was kannst du tun, sondern wie kommst du mit dir selbst zurecht, wenn keiner hinschaut und du alleine bist? Wenn es also nichts zu tun gibt, wenn es keinen Bereich gibt, wohin du dich eventuell hin flüchten kannst, wenn du damit konfrontiert bist, so, jetzt bist du hier, alleine, als was siehst du dich dann, diese Identität? Und diese Frage zu stellen, diese Überlegungen zu treffen, denke ich, ist ein sehr wichtiger Bestandteil entlang dieses Lebens, um dich selbst in Gänze zu verstehen. Und dann auch zu verstehen, was sind die Bereiche, die du jetzt mit etwas Mühe bewusster werden lässt, oder wo sind beispielsweise Muster in deinem Leben, wo du gar nicht weißt, dass du nach Mustern lebst, dass du tatsächlich getrieben bist von deinen eigenen unterbewussten Strukturen und Mustern. So, warum sage ich das so weit raus? Weil mein Ziel im Geiste schon seit jeher, klar, auf der einen Seite fand ich die Kampfkunst sehr schön, interessant, da wollte ich fähig werden. Aber es war für mich auch immer geknüpft an die Frage, was ist der Sinn dieser Lebenszeit, dieses Lebens? Also diese Frage stand allem eigentlich, war allem übergeordnet. Mhm. Und Shaolin in dem Fall war für mich eben interessant, weil in den ganzen Medien, auch damals schon im Fernsehen, als das, was Shaolin bezeichnet worden war, fähige, körperlich sehr leistungsfähige Menschen auf der einen Seite und gleichzeitig eine geistliche Qualität, die, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist der Sinn des Lebens, warum, wieso, weshalb, das gleichermaßen beantwortet. Mhm. Und das fand ich, das ist eine schöne Kombination.
Absolut.
So sehe ich das auch. Und so habe ich mich auf diesen Weg begeben, sehr viele Jahre mit Fokus auf diesem, weil ich versucht habe zu verstehen, was hat dieses ganze Trainieren, Kämpfen, durch Leid gehen, besser werden, was hat das Ganze mit dem Geistlichen zu tun? So, und ich mache es jetzt kurz. Und neuerdings, und da werden sehr viele Menschen eventuell jetzt auch, wenn die teilweise die Beiträge von mir in den letzten Monaten, Jahren genau hören, werden sie bemerken, da ist ein gewisser Wandel drin. Und ich muss halt ehrlich zugestehen, ich habe das Geistliche in der Körperlichkeit gesucht. Mhm. Ich habe mich mit diesem Körperlichen, das, was den Körper betrifft, das, was die Form betrifft, das, was das Machen betrifft, darin habe ich versucht, das Geistliche zu finden. Bis ich jetzt, zumindest aktuell, sage ich es so, zur Erkenntnis gekommen bin, das Geistliche ist nicht in der Form. Alles, was Form hat, ist im Geistlichen. Die Basis unseres Seins ist das Geistliche. In dem Geistlichen erscheint alle Form.
Da werden wir gleich tiefer noch eintauchen. Das ist eine sehr, sehr spannende Hypothese. Bevor wir das tun, Shifu, was ist denn das Risiko oder der Preis, den Menschen zahlen, die gar nicht in diese Identitätsfrage gehen, sondern die sich immer nur nach diesem Treiber mehr leisten, mehr schaffen, immer mehr, wie du es vorhin schön beschrieben hast, die ihr ganzes Leben in diesem Modus verbringen, ohne dahin zu gucken, wie du gerade geschildert hast?
Chronische Unzufriedenheit und das ständige Suchen nach Fülle. Egal in welcher Art und Weise Fülle. finanzielle Fülle oder es gibt verschiedene Wege, womit man denkt, eine gewisse Leere auffüllen zu können. Mhm. So. Und diese Suche wird immer, immer weitergehen, solange man sich diese Identitätsfrage nicht gestellt hat.
Um das etwas konkreter zu machen, wie hättest du vor 20 Jahren diese Frage beantwortet, falls du sie dir überhaupt gestellt hast? Und wie ist heute die Antwort auf deine Frage, wer bin ich, was ist meine Identität?
Vor 20 Jahren war mir etwas zwar bewusst, und zwar die Kurzzeitigkeit des Lebens. Mir war schon klar, wir leben 100 Jahre im besten Falle. Aber wenn du eben 20 bist, sind 80 gelebte Jahre noch sehr, sehr weit. Also ist da, für mich war da ein natürlicher Drang in mir drin zu sagen, komm, 80 Jahre, da finde mal heraus, was diese Welt zu bieten hat, bau dich auf, werde besser und folge eben dem Aufwärtsweg. Mhm. Ja. Mittlerweile, weil das eben sehr präsent ist und ich meine, ja, fast die Hälfte des Lebens ist schon rum, Lebens dieses Körpers, da wandelt sich etwas. Und ich habe da einfach bemerkt, die Zufriedenheit, die eigene Zufriedenheit oder das eigene Glück oder den eigenen Frieden zu versuchen, an etwas zu knüpfen, was von Natur aus temporärer Natur ist, macht keinen Sinn. So, was ist temporäre Natur? Alles, was in Erscheinung treten kann. Alles, was in Erscheinung treten kann. Dein Glück daran zu knüpfen, an einen bestimmten Menschen. Ja, es gab einen Zeitpunkt, der Mensch war nicht in deinem Leben, dann erscheint dieser Mensch in deinem Leben. Aber genau dieses Erscheinen, das ist das, was ich meine. Die Natur der Dinge ist, alles, was erscheint, verschwindet auch nach einem Zeitpunkt. Ob das Menschen sind, ob das Zahlen auf deinem Konto sind, ja, manchmal ist der Kontostand bei Null, dann erscheint etwas, aber weil es erschienen ist, ist die Natur, es wird auch wieder verschwinden. Ob das Situationen sind, Momente, du wachst auf und siehst vor deinen Augen Strand, Sonne, dein Paradies. Die Sache ist aber, das Ganze war irgendwann mal nicht in deinem Leben, es ist erschienen. Und das Natur jeder Erscheinung ist eben, dass es wieder verschwindet. Mhm. Und ultimativ, dein Glück, deine Zufriedenheit, deinen Frieden basierend auf dem Körper aufzubauen, bedeutet auch, egal was du innerhalb von 100 Jahren schaffst, egal was du in 100 Jahren mit diesem Körper repräsentierst, gezeigt hast, geleistet hast, das ist auch eine Art Erscheinung, die auch eben wieder verschwindet. Und das war der Grund, warum, ich sag mal, diese Suche oder diese Erkenntnis gekommen ist. Was ist dann der Weg? Was ist dann diese einzige Möglichkeit, wirklich in Frieden weiterzugehen? Das kann nur sein, wenn du etwas entdeckt hast, was sich nicht wandelt. Das heißt, die Suche nach Glück, die Suche nach Erfüllung kann meiner Meinung nach nur dann wirklich langfristig und beständig vorhanden sein, wenn das Ganze an etwas geknüpft ist, was niemals in Erscheinung tritt und was deswegen auch nicht verschwindet.
Kann man das in ein Wort fassen, diese Antwort?
Das ist so. Man sollte es nicht, man kann es, weil es einfach nur ein Richtungsweiser ist. So wie die Leute es gegebenenfalls heutzutage verstehen, würde ich sagen, das Einzige, was beständig ist, niemals kommt und niemals geht, ist deine eigene Achtsamkeit. Einfach nur die Achtsamkeit. Einfach nur deine Fähigkeit, jetzt hier zu sein. Und allein der Fakt, dass du weißt, du bist hier, ich weiß, ich bin hier. Egal, was gerade passiert, ich weiß, dass ich hier bin. Ich weiß, dass ich hier bin und aktuell gerade verschiedene Erfahrungen sich vor oder sich für diese Achtsamkeit widerspiegeln. Deswegen heißt es nicht, ich kann mich nicht in diesen Moment hineinversetzen und nicht natürlich diesem Fluss folgen. Aber ich weiß einfach, dass in einer Stunde, in zwei Stunden ist all das weg. Alles, was ich sehe, ist weg. Alles, was ich höre, ist weg. Aber eins ist nicht weg. Es ist später, in einer Stunde, in zwei Stunden, ist es dieselbe Achtsamkeit, mit der ich etwas anderes vor meinen Augen wahrnehmen werde. Und wenn ich etwas zurück in die Vergangenheit gehe, alles hat sich in meinem Leben gewandelt. So sah mein Körper vor 30 Jahren nicht aus. Die Art und Weise, wie ich heute rede, ist nicht die Art und Weise, wie ich vor 30 Jahren geredet habe. Das Wissen, das Vokabular, mein Verständnis jetzt und vor 30 Jahren ist auch ein gänzlich unterschiedlicher. Das heißt, was ist letztendlich meine Identität jetzt und vor 30 Jahren? Was würde ich sagen, ist heute meine Identität? Und deswegen ist es eben eine Lüge. Es stimmt nicht, wenn ich sagen würde, ich bin Shi Heng Yi. Diesen Namen, den gab es bis 2004 gar nicht. Ich bin 1983 geboren. Das heißt, meine Identität, mein Sein, an diesen Namen zu knüpfen, das ist die sogenannte Illusion, die Menschen sich manchmal auferlegen. Mhm. Und das, worüber ich spreche, ist eben, wer bist du im Kern, der seit Anbeginn, dass du weißt, du bist hier, sich nie verändert hat. Was hattest du als 4-jähriges Kind, als 15-jähriges Kind, als Jugendlicher, als 30-jähriger, als 40-jähriger? Was hattest du, was sich in all diesen Sequenzen und Bereichen des Lebens nie verändert hat? Und wie gesagt, man sollte es nicht in Worte fassen, weil das ist sehr schwierig. Aber was halt sehr passt, ist einfach Achtsamkeit.
Ich habe eine große Sympathie für diesen Gedanken, den du uns jetzt geschildert hast. Ich höre aber auch schon die Menschen, die sofort aber sagen. Und da möchte ich gern so ein paar Kritikpunkte auch aufgreifen, um das ein bisschen zu präzisieren. Denn wenn man das konsequent zu Ende denkt, klingt es ein bisschen so, als würde man jede Art von Genuss, von Spaß etc., du hast einen Urlaub angesprochen, würde man all das eliminieren aus dem Leben und nur noch, ich übertreibe jetzt ein bisschen, im Schneidersitz da sitzen und sich in Meditation üben. Und es gibt sicher Menschen, die genau das tun, aber viele, die zuhören, würden das jetzt nicht als ihr Lebensmodell sehen, sondern sie möchten eben auch Dinge erleben, sich mit Dingen ablenken. Die Frage ist ja, wo auf dem Kontinuum man sich einsortiert. Und ich glaube, viele Menschen sind sind unter anderem durchs Handy, durch Alkohol, durch Medienkonsum, durch Pornografie, durch Spiele etc. so in einen Modus geraten, dass sie komplett davon vereinnahmt sind. Wo würdest du sagen, und du gibst jetzt natürlich niemandem konkrete Empfehlungen, aber wo kann so eine Balance sein, dass man auch die schönen Dinge des Alltags etwas genießen darf und trotzdem das, was du gerade geschildert hast, nicht aus dem Auge verliert?
Danke, dass du die Frage erstmal so aufgegriffen hast. Es ist nämlich tatsächlich sehr wichtig. Nein, du musst nicht in die Berge gehen. Und muss nicht dieser Welt in diesem Sinne entsagen und das, was aktuell du als lebenswert, als schön empfindest, dich davon zu trennen. Letztendlich ist es einfach die Frage, an was sind deine Gedanken angehaftet oder in was verlierst du dich? Das heißt, alles, was du erwähnt hast, jegliche Ziele, die ein Mensch vor Augen hat, weiterhin gerne folgen. Die Frage aber entlang des Weges, in was verlierst du dich und an welchen Gedanken hast du dich eventuell, in Englisch gibt es dieses schöne Wort, welche Gedanke hat dich gehuckt? Mhm. Also wo hast du so einen Haken gesetzt oder bist du so angehakt, gepackt?
Ja.
Ja, das ist das, was entlang dieses Prozesses vielleicht nicht verloren werden sollte. Das heißt, alles kann vor deinen Augen, alles kann in deinem Leben geschehen. Solange du aber nicht dich darin komplett verlierst und weißt, ah, okay, jetzt hatte ich diese schöne Phase, aber alles kommt zurück hierhin. Deswegen, du kannst alles machen. Die großen Aufs und die folgenden Ups. Ups. Ja. Ups mit A.
Ja.
AB.
Ja. AB.
Die gibt es halt einfach.
Ja.
Wie sage ich das jetzt? Wenn du noch nicht an einem Punkt in deinem Leben angekommen bist, wo dir einfach Frieden etwas bedeutet. Wenn du immer noch danach strebst, du brauchst das Dopamin, du brauchst das Adrenalin, du brauchst das Extraorbitante, ist kein Problem. Das ist einfach nur der Unterschied zwischen, für mich mittlerweile, ich finde Gefallen daran, einfach auf einen stillen See zu schauen. Das ist für mich schon okay. Da resoniert mein Gemüt momentan. Andere Menschen, das ist auch langweilig. Passiert ja gar nichts. Okay. Wenn du willst, dass was passiert, einfach, so fest es geht, je nachdem, wie sehr du etwas willst, schlägst du auf diese Wasseroberfläche. Dann kommt die Bewegung. Aber diese Bewegung, je fester du draufgeschlagen hast, desto höher wird eventuell die Aufwärtswelle und desto tiefer wird die Abwärtswelle. Und nachdem du da draufgeschlagen hast, ist aber eines trotzdem sicher. Wenn sich das Ganze wieder ausgependelt hat, kommst du zu demselben Punkt, wo ein anderer eben schon die ganze Zeit drin verweilt hat. Es ist immer dasselbe. Was kommt, wird wieder gehen. Was aber bleibt, ist das. Das ist die Basis von allem. Wenn du diese Basis, diese Stabilität für dich gefunden hast und das bereits der Zustand ist, wo du die Fülle für dich bereits gefunden hast. Das Stille ist für dich bereits die Fülle. Dann ist es ein ganz anderes Tun, eine andere Perspektive, jetzt bewusst zu entscheiden, aber jetzt könnte ich mal ein bisschen Action gebrauchen, aber ich weiß es schon, egal was ich jetzt mache, egal wie schön der Urlaub wird, der wird so nicht bleiben, trotzdem mache ich den und genieße es noch umso mehr eventuell. Aber ich brauche ihn nicht.
Es gibt ein wunderschönes Zitat von dir dazu, was hier gut passt. Du hast an einer Stelle gesagt, du kannst besitzen, was du möchtest, aber es soll nicht anfangen, dich zu besitzen. Ich finde, das bringt das, was du gerade erklärt hast, wunderschön auf den Punkt und ist auch ein guter Gradmesser. Denn wie gesagt, wenn finanzielle Mittel da sind, es ist ja nichts Verkehrtes dabei, Dinge, für die man ein Interesse, eine Leidenschaft hat und anderen damit nicht schadet, sich das auch zu gönnen. Wenn aber der Hook dran ist, die Identität dran klebt und man unglücklich wird, wenn es einem weggenommen würde, dann kann es zum Problem werden. Aber wo Shifu, ich habe gestern mit meiner Frau auch viel über dieses Gespräch gesprochen und sie fragte mich die Frage, die mir im gleichen Moment auch kam. Wie unterscheiden wir denn, ob wir etwas nur aus reinem, weil es halt geht, machen oder ob da wirklich ein Treiber unten drunter liegt, der vielleicht sagt, nee, ohne diesem oder jenem würde ich gar nicht so gut klarkommen. Aber man gesteht es sich nicht wirklich ein. Wie kann man diese Klarheit entwickeln?
Dazu zählt eventuell einfach dieser Satz, es gibt mehrere Wege des Lernens oder mehrere Wege zu dieser Einsicht zu kommen. Und ja, auch. Das ist der Grund, warum ich auch in diesem Buch diese Kapitel, diese verschiedenen Bereiche meines Lebens mal geöffnet habe, weil dort sehr essentielle Erfahrungen für mich da waren, die mich genau damit konfrontiert haben. Alles, was ich irgendwann mal dachte, was ich erreichen will, habe ich in diesen Kapiteln auch teilweise erreicht und habe genau am Höhepunkt jeglichen Erreichens dann direkt festgestellt, das ist es nicht. So, bedeutet, manche durch unser Gespräch erkennen schon etwas. Andere aber müssen ihre Ziele erstmal erreichen, müssen genau erstmal darauf hinarbeiten, es wirklich zu besitzen. Und dann fängt an, sich da was zu wandeln. Das heißt, das ist der sogenannte Weg durch Erfahrung, der manchmal einfach nicht für andere Menschen gegangen werden kann.
Darf ich da einen schönen Begriff, den es auch meines Wissens nur im Englischen gibt, den ich kürzlich aufgeschnappt habe, und zwar, es gibt sogenannte unteachable lessons. Und das ist sowas. Manche Dinge kann man nicht durch Erzählung, durch Erfahrung, durch andere machen das, sondern man kann ja immer sagen, ja, bei dem war es halt so. Aber ich wäre wirklich glücklich, wenn ich dieses oder jenes erreichen würde. Und es gibt, das ist aus meiner Erfahrung, ich darf hier viele Menschen, die in den verschiedensten Bereichen des Lebens Erfolg hatten, treffen. Und ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, als ich da oben auf dem Olymp angekommen bin, da war Friede, da war Ruhe. Und das ist wirklich eine unteachable lesson nach meiner Wahrnehmung, die man auch gehen darf. Solange die Enttäuschung dann nicht zu groß ist, weil für viele entsteht da eine wirkliche Lebenskrise, eine Depression, wo sich manche auch wirklich nicht erholen. Aber ich glaube, das ist der Mehrwert aus Gesprächen wie von uns, dass du die Menschen warnst und sagst, geht gerne den Weg, aber habt nicht zu hohe Erwartungen an diesen Olymp, denn es wird sehr wahrscheinlich nicht so schön sein, wie ihr euch das ganze Leben vorgestellt habt. Macht das Sinn, ja, für dich?
Das macht absolut Sinn. Und eine Life-Lesson, wenn man es so nennen mag, oder etwas, es ist nicht wirklich, dass ich die Menschen warnen möchte, weil warnen könnte implizieren, dass es draußen in der Welt Gefahren gibt. Mhm. Ja, Gefahren gibt etwas, wo du Angst haben solltest. Aber ich denke, etwas, das Sinnvollste und Hilfreichste, was man, glaube ich, den Menschen, was man in den Menschen ermutigen kann, ist Angstfreiheit zu generieren. Wenn die Angst vor diesem Leben, die Angst vor, was ist, wenn, ja, was ist, wenn? Was ist, wenn ich das erreiche? Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn ich das nicht erreiche? Egal in welcher Art und Weise, sehr viel im Leben ist einfach geprägt durch Angst. So. Und wenn ich einen Wunsch hätte an die Menschheit, wäre es diese Angst, dass die weg ist. So, wie kann man der Welt etwas, wie kann man überhaupt jemandem etwas geben? Da gibt es diesen Satz, ja, man kann nur etwas geben, was man hat. Und das ist der Grund, warum ich mich selbst aktuell sehr, sehr stark genau damit beschäftige, wirklich. Was macht mir mittlerweile eigentlich noch Angst in dieser Welt? So. Und Fakt ist, sehr viele Dinge, wo ich mich gefragt habe, im negativen Sinne, was ist, wenn das passiert? Ja. So, ist eingetreten bei mir, in sehr, sehr vielen Fällen. Und das waren definitiv keine angenehmen Momente. Sehr vieles in meinem Leben war nicht angenehm. Aber mittlerweile ist da eine gewisse Ruhe eingetreten. Und wie bin ich zu dieser Ruhe gekommen? Weil ich einfach genauso, wie es mit jeglicher positiven Erscheinung ist, verhält es sich auch mit jeglichen Negativerscheinungen. So, was ich sage ist, entlang des Weges als Menschsein wird dein Geist mit allem konfrontiert werden, was das Spektrum des menschlichen Geistes hervorbringen kann. Das sind alle Gemütszustände, das sind alle Emotionen, die der Mensch in diesem Leben spüren kann. Alles. Und da aber einfach irgendwann das Verständnis, die Akzeptanz zu generieren, einfach zu wissen, willkommen im Leben, das ist genau das Leben. Zu erfahren, welche Nuancen, welche Farben, welche Gefühle dieses Leben alles in sich trägt. So. Die Frage ist aber dann nur, wer ist derjenige, diejenige, dasjenige, was all das, was da in Erscheinung tritt, überhaupt wahrnimmt? Und wenn du die Basis gefunden hast, kann kommen, was will. Weil es wird nicht bleiben. Und das ist letztendlich der Kern. Wenn es etwas gäbe, was ich den Menschen nach all den Jahren mitgeben würde, ist es das. Ganz simpel.
Das deckt sich mit einer Erfahrung. Ich habe auch viele Jahre Angst gehabt zu scheitern. Ich habe im Sport gut funktioniert. Ich habe meine ersten Schritte im Wirtschaftsleben gut gemacht. Und meine Sorge, gar nicht so explizit, aber implizit, war ich sehr angstgetrieben zu verlieren. Und als ich dann mal ein Startup hatte, was nicht funktioniert hat, dann war ich gescheitert. So, es war keine Insolvenz, aber trotzdem war es nach meiner Definition Scheitern. Und es hat sich gar nicht so viel geändert. Es war nicht so, dass ich von meinem Umfeld verstoßen wurde. Es war nicht so, dass ich nicht mehr in den Spiegel gucken konnte. Ich fand es nicht toll, also nicht falsch verstehen. Aber, und das habe ich in vielen Bereichen des Lebens entdeckt, wenn man mal den potenziellen Worst Case auch mal erlebt und merkt, dass man immer noch auf den Beinen steht, dass die Welt sich immer noch weiter dreht, dann nimmt es dem Ganzen auch immer mehr den Schrecken. Und das empfehle ich heute Menschen, die stark angstgetrieben sind, sich wirklich mal diese Angst auch zu Ende zu denken. Weil das trauen sich viele Menschen gar nicht, sondern es ist nur ein diffuses Gefühl im Kopf, was man gar nicht weiter detailliert. Aber wenn man sich mal hinsetzt, ein Blatt Papier nimmt und schreibt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und was tue ich, wenn das eintritt? Dann wird diesem Gefühl, dieser Emotion sehr oft schon ein Großteil des Schreckens genommen. Und wenn man das noch ergänzt mit einer potenziellen Eintrittswahrscheinlichkeit, jetzt hast du gesagt, dass viel von dem eingetreten ist, das wünscht man natürlich nicht, aber oft ist auch so, dass die Worst-Case-Szenarien gar nicht eintreten, sondern dass das einfach nur Schreckgespenster sind, die man mit sich trägt, dann glaube ich, kann man schon einen Großteil dieser störenden oder dieser hinderlichen Emotionen auch aus dem Leben verbannen. Und dann kommt noch die Praxis, die du gemeistert hast, immer wieder in den aktuellen Moment zu kehren. Denn Angst kann ja qua Definition immer nur in der Zukunft stattfinden. Also wenn man auch diese Fähigkeit kultiviert, dann kann man schon einen Großteil der eigenen Angst auch wirklich runterregulieren.
Also genau, auf praktischer Ebene, solange man immer noch das Gefühl hat, in dieser Welt agieren zu müssen, kein Problem. Der Tipp momentan ist aber ganz bewusst, sich darüber zu werden, ob man in seinem Alltag, seinem 24-Stunden-Alltag, ob es da auch mal eine Phase gibt, wo du dir ganz bewusst machst, nichts zu tun. Ja, also wir sind sehr gut darin, zu machen, zu tun, zu planen, zu rennen. Ist alles ist okay, wie es ist. Das Einzige momentan ist, du musst nichts weglassen davon, sondern einfach dich selbst mal fragen, hast du auch einen Pol während des Tages, wo du dich selbst darin, ich nenne es jetzt mal, schulst, nichts zu tun.
Lass uns da mal tiefer reingehen, weil 9 von 10 Menschen würden jetzt Nein sagen. Die nehmen sich seit Jahren vor, jeder nimmt sich am Jahresanfang wieder vor, vielleicht eine Achtsamkeitspraxis zu erlernen oder so. Aber wie kann das in einem konkreten Leben von Menschen, die Familie haben, die einen Job haben etc. aussehen, dass man sich so eine Insel schafft? Also wie lang sollte die mindestens dauern? Je länger, desto besser, klar. Aber was wäre deine Expertenempfehlung? Und was darf man tun in diesen Minuten, um den Geist in diesem Nichtstun zu schulen?
Genau da liegt der Schlüssel. Wir können nicht tun, tun. Du kannst nicht tun, nicht tun, weil dann tust du ja schon wieder was. Also was ist es letztendlich, was du, ja, das ist sehr schwierig darüber zu sprechen, was ist es, sein. Wir haben Bereiche im Leben, wo wir machen und tun, und jetzt ergänzt das Ganze, dass du einen Zeitraum hast, einfach sein. Was musst du tun, um zu sein? Loslassen von der Idee, dass du noch nichts bist und etwas erreichen musst, um jemand zu sein. Das heißt, das geht jetzt auch wieder in diese Identitätsfrage. Wenn du dich als Unternehmer siehst, dann ist klar, dein Tun, dein Machen ist, um Unternehmer zu werden, um Unternehmer zu sein. Damit du aber Unternehmer sein kannst, damit du erfolgreich sein kannst, musst du überhaupt in allererster Linie überhaupt erstmal da sein. Was jeder schon ist, davon mal ganz abgesehen. Aber die Erfüllung einfach in dem bereits zu erkennen, was du bist, nicht die Erfüllung in dem zu erwarten, was du wirst, das ist die Balance. Das ist dieser Raum, von dem wir in verschiedensten Arten und Weisen die ganze Zeit sprechen. Das ist letztendlich auch genau der Punkt, was viele Traditionen als Meditation bezeichnen. Deswegen bin ich auch kein Freund davon zu sagen, besuch Meditationskurse, wo du dann Meditation tust. Es gibt nichts zu tun. Das heißt, praktisch, was bedeutet das? Dort, wo sich jeder aktuell befindet, beispielsweise auch jetzt, während des Zuhörens von diesem Podcast, von sich selbst einfach loslassen, deine Ideen loslassen, deine Wünsche loslassen, die Vergangenheit loslassen. Und gerne trotzdem auf diesen Bildschirm schauen, wo du und ich gerade sprechen. Bedeutet, je mehr du jetzt tatsächlich von deiner eigenen Identität losgelassen hast, desto mehr fühlt es sich so an, als wäre der Beobachter gerade hier und die nehmen nur dich und mich wahr in dem Sinne. Du gehst komplett auf in das, was einfach nur ist, ohne dein subjektives Zutun, Wegnehmen, das, was da ist jetzt einfach. Und das heißt, da ist so eine Ruhe, die dann kommt. Es bedeutet nicht, da passiert nichts. Aber du hast eine Ruhe, wo du lernst, einfach komplett in Akzeptanz zu gehen für das, was sich gerade in deinem Geiste abspielt.
Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, dieses Akzeptanz, was ist, weil ich höre viele Menschen, die frustriert abbrechen mit zum Beispiel Meditation, weil sie sagen, es stellt sich einfach keine Ruhe ein, es stellt sich keine Gedankenlosigkeit ein. Viele haben die Erwartung, dass man das nach wenigen Tagen einfach nichts mehr denkt, aber das ist nach meiner Erfahrung nicht möglich. Und du sagst jetzt, es muss gar nicht still sein, sondern die Akzeptanz dessen, was passiert, ist der entscheidende Punkt. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, dass keine falsche Erwartungshaltung an solche Praktiken gesetzt wird.
Meditation mit dem Ziel, dass da keine Gedanken mehr sind. Falscher Weg. Ganz klar falscher Weg. Es geht um die Frage der Identifikation. Gedanken, egal wie viele und egal welche es sind, sind immer nur dann ein Problem, wenn du deine Identität an irgendeinen dieser Gedanken anknüpfst und dich dann von diesem Gedanken irgendwie wegtragen lässt. Du verlierst dich in dem Gedanken. Mhm. Meditation ist, du identifizierst dich nicht mit den Gedanken. Bist dir also in dem Sinne bewusst darüber, da ist ein Raum, wo erstmal, sag ich mal, nichts passiert. Und in diesem Raum, da finden aufsteigende Gedanken statt. Und dann verschwinden die wieder. Dann kommt da was und das verschwindet wieder. Kann auch sein, dass es sehr vieles ist, was kommt und geht. Aber die haben alle eben genau dieses Prinzip. Sie kommen und sie gehen. Sie kommen und sie gehen. Sie kommen und sie gehen. Was du einfach nur tust, ist, das Ganze zu beobachten. Und wenn es etwas geben würde, was du jetzt tun solltest, ist nicht anhaften. Das heißt, wenn du merkst, da ist etwas, was dich in Richtung dieses Gedankens zieht, wo du gerade dabei bist, jetzt wieder abzuschweifen, dann würde ich sagen, geh zurück in diesen Raum. In diesen Raum der Leere. Und das ist eben auch schon wieder einer dieser Punkte. Manchmal sagt man, man meditiert, um die Leere zu erkennen. Mhm. Aber leer heißt nicht leer. Leer ist nicht, da ist nichts. Leer ist einfach nur
Wertfreiheit?
Unter anderem Wertfreiheit, aber gleichermaßen auch der Raum, worin alles entsteht. Mhm. Das heißt, leer ist nicht im Sinne von da ist nichts. Es ist so leer, dass alles darin erscheinen kann. So, bedeutet jetzt auch im Umkehrschluss, was ist der Grund, wenn du manchmal zu stark in deinen Gedanken gefangen bist, zu starke Konzepte, zu starke Ideen, zu starke Vorstellungen hast, die du umsetzen willst. Kannst du machen und stellst irgendwann fest, das Leben zieht an dir vorbei. Mhm.
Jetzt würden viele Menschen ja sagen, würde ich ganz gerne machen, ich habe aber keine Zeit. So, und wenn man sich jetzt ansieht, wie viel Zeit die Menschen zum Beispiel am Handy verbringen, und da gibt es natürlich große Spannbreiten, aber ich würde mal sagen, die meisten werden so inzwischen 2 und 4 Stunden am Tag, lassen sich da einsortieren, dann ist es natürlich nur eine Ausrede. Denn von diesen 4 Stunden kann, glaube ich, jeder, wenn er es wirklich möchte, sich 5, 6, 7 Minuten da auch rausziehen. Aus meiner Sicht ist eher der wirkliche Grund, dass man, wenn man mal in diese vermutliche Stille kommt, dass da auch Gedanken kommen, die sich nicht nur schön anfühlen. Und dass es natürlich einfacher ist, sich das nächste Instagram-Reel anzusehen von einem schönen Strand, als in diese Emotionen reinzugehen.
In Emotionen reingehen oder selbst wenn es ein negativer Gedanke ist, auch an die nicht anhaften.
Und das wäre jetzt aber meine Frage, welchen Wert hat es trotzdem, weil in diesem Moment ist es erstmal emotional attraktiver, sich positiv abzulenken, als in einen negativen Gedanken einzusteigen. Wir wissen natürlich, dass das Folgekonsequenzen hat, aber die Menschen leben vor allem im Hier und Jetzt. Deshalb, warum macht es trotzdem Sinn, sich auf diese Gedankenreise einzulassen, auch wenn es sich im Hier und Jetzt vielleicht etwas weniger angenehm anfühlt?
Es wäre der Schlüssel zu allem, wenn die Menschen tatsächlich im Hier und Jetzt leben würden.
Korrekt.
Also das Hier und Jetzt ist der Schlüssel. Was viele Menschen heutzutage eventuell haben, ist das Anhaften an die Vergangenheit oder das Visualisieren und die Ängste vor der Zukunft. Das heißt, da reisen die Gedanken eben auch. Entweder etwas, was gestern, vorgestern passiert ist, bedeutet aber wieder, das ist die Aufrechterhaltung einer Identität. Oder es ist eben das Visualisieren oder Vorstellen von einer Zukunft, aber da ist auch schon wieder das Kreieren einer, dass da eventuell etwas fehlen könnte. Mhm. In diesem Raum, im Hier und Jetzt, fehlt aber nichts.
Wie gehst du persönlich, Shifu, mit dem Handy um? Denn du bist auch ein Mensch, der es im Job wahrscheinlich nutzt. Du bist auch jemand, der über die Weltpolitik Bescheid wissen möchte etc. Und trotzdem weißt du ja, dass es ein großer Feind von all dem ist, was du beschreibst und wofür du auch stehst. Wie ist deine persönliche Praxis, der Umgang mit dem Handy? Und was würdest du Menschen, die danach fragen, empfehlen, wie sie das Ganze managen, um trotzdem den Nutzen zu haben, aber sich nicht zu sehr davon wegtragen zu lassen?
Der erste sehr, sehr sinnvolle Schritt war, dass ich beispielsweise alles, was die sozialen Medien betrifft, da habe ich ein Team, was sich drum kümmert. Das heißt, wenn etwas von unserer Seite aus mit den sozialen Medien geschieht, ist es meistens, entweder teilen wir etwas, aber etwas rauszuteilen und etwas zu konsumieren sind schon mal zwei Sachen.
Ja.
Das heißt, weswegen greifst du zum Handy? Bist du gerade dabei, wegen deiner Arbeit etwas zu teilen? Oder ist es tatsächlich die Suche danach, eine gewisse Leere in dir zu füllen, weil du einfach diese Stille nicht aushältst? So. Und dieses Bewusstwerden, das ist bereits der Schlüssel dafür, dann zu entscheiden, mit diesem Wissen, was machst du jetzt? Und dann fällt es eben einfacher, diese Zeiten, wenn du merkst, du rennst schon wieder weg. Guckst du wieder hin? Aber zumindest hast du es erkannt. Und dann muss dir keiner mehr sagen, wie du damit jetzt umgehen sollst. Es ist letztendlich nur noch deine eigene Arbeit, wenn du es so nennen magst. Das, was du weißt, jetzt in Praxis umzusetzen. Deswegen dieses ganze Wissen, wie was zu tun ist. Ich glaube, jeder Mensch weiß, wenn etwas schon zu viel geworden ist. Es muss nur manchmal wieder ins Bewusstsein gerufen werden. Aber letztendlich ist es eben diese Umsetzung, diese Praxis, das Erfahren von dem, nicht nur das Wissen, das Erfahren weglegen, was dann den Weg für Weiteres ebnet.
Julia Enders, die Autorin von Organisch und Dame mit Charme, hatte hier auf dem Stuhl, wo du jetzt sitzt, einen schönen Satz gesagt. Sie sagte, wenn du von etwas immer mehr möchtest, dann ist es nicht das Richtige. So, da haben wir viel über Dopamin gesprochen, über Süchte etc. Aber sich allein dessen klar zu machen, wenn man immer mehr von etwas möchte, dann ist es nicht das Richtige. Sich diesen Satz immer mal wieder präsent zu machen, um dann in eine Selbstregulation einzusteigen. Und für manche funktionieren Sperrzeiten auf dem Handy. Für mich funktioniert sehr gut, das Handy ganz wegzulegen, in den Keller zu sperren oder so, weil ich einfach zu willensschwach bin, wenn es vor mir liegt. Da kann jeder, glaube ich, seinen eigenen Weg finden. Aber zu wissen, dass es für den Geist nicht gesund ist, 4, 5, 6 junge Menschen heutzutage bis zu 8 Stunden auf diesem Gerät zu verwenden. Wie du sagst, das müssen wir nicht wiederholen, sondern das weiß jeder tief in sich drin. Das eine ist ja das Handy an sich und ob man da Reels teilt, aber wodurch, was ja da auch entsteht und da weißt du auch immer in deiner Arbeit schön drauf hin, ist, dass wir durch das Handy, aber auch das Internet insgesamt, eine Unmenge an Möglichkeiten heutzutage haben. Diesen Overload of Choice. Und der dazu führt, dass wir uns sehr schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Kennt man, wenn man vor einem Regal steht mit 15 verschiedenen Milchsorten, dann ist es schwieriger, die richtige zu finden, als wenn es 2 oder 3 sind. Und auf der anderen Seite, und das berichten Menschen ja ganz viel aus dem Dating-Kontext zum Beispiel, man mit der Entscheidung auch nie wirklich zufrieden ist. Denn man weiß nicht, wenn man noch weitersuchen würde, ob man eine noch bessere Option findet. Und das, beschreibst du schön, führt zu Unzufriedenheit, zu innerer Unruhe und all diesen Phänomenen. Jetzt können wir ja nicht entscheiden, was im Internet zur Verfügung ist, wie viel Reiseangebote es für den nächsten Urlaub gibt etc. Deshalb müssen wir uns irgendwie selber schützen. Also was würdest du sagen, denn ich glaube, es wird eher noch mehr als weniger in den nächsten Jahren. Was können wir tun, um diese wahnsinnige Angebotsvielfalt zu filtern und dann einen Weg zu finden, um wirklich gute Entscheidungen zu treffen, hinter denen wir nachhaltig auch stehen?
Ich denke, da gibt es eine hilfreiche Lehre oder einen hilfreichen Lehrsatz. Das, was dir mühelos vor den Weg fällt, das ist der Weg. Mühelos. Welches Urlaubsziel ist in der Art und Weise, welches Urlaubsziel bahnt sich mühelos sich an?
Was du vielleicht gar nicht recherchieren müsstest, sondern schon in deinem Herzen trägst.
Das heißt, diese Idee, wir können Dinge im Leben erreichen und wollen und machen, und damit ist aber manchmal sehr viel eigene Energie, sehr viel eigene Generation mit. Das heißt, ich kann etwas voran pushen, weil ich es jetzt will. Das geht schon. Ja, mit dem Ergebnis, dass du dann halt, wie gesagt, das Ganze erreichst und feststellst, das war es nicht. Das heißt, da ist auch sehr viel Mühe, hast du dann eventuell vergeudet. Ja. Manchmal gibt es aber, nein, nicht manchmal, es gibt aber eben auch diese Möglichkeit, etwas müheloser durchs Leben zu laufen. Und das geht relativ einher damit, wenn du diese ganze Idee von, ja, das trifft hier im Westen, das ist extrem schwierig, wir wollen ja alle jemand werden, wir wollen alle jemand sein, wir wollen uns alle ja irgendwie profilieren. So, um es ganz simpel auszudrücken, die Lösung all deiner Probleme in diesem Leben wäre, wenn du komplett, ja, verkörpern ist das falsche Wort, wenn du komplett dich damit in Akzeptanz einlassen würdest, nichts und niemand zu sein. Das ist das Gegenmittel. Das Gegenmittel für alles, was dich in dieser Welt belastet, ist: sei niemand. Sei niemand. Die ganzen Probleme kommen, weil du jemand, etwas sein willst, werden willst. So, und jetzt sagen ganz viele Leute, ja, der Xiangyi, ja, kein Wunder, nachdem er jetzt hier irgendwie bekannt geworden ist und jetzt Bücher geschrieben hat, jetzt auf einmal sitzt er im Podcast und sagt dir, werde nichts. Das ist meine Ansicht. Das ist das, wozu das Ganze geführt hat, weil ich da etwas entdeckt habe.
Da habe ich auch einige Fragen zu. Es gibt so ein Trade-off, ein Gegengewicht, was ich mit vielen Menschen, die Erfolg haben, bespreche. Und zwar diesen vermeintlichen Gegensatz zwischen Ambition und Zufriedenheit. Und lass mich das kurz erklären und dann stelle ich meine Frage. Denn viele Menschen, die sehr ambitioniert sind, haben sogar Angst davor, zu viel Zufriedenheit zu entwickeln, weil die Unzufriedenheit ihre Triebfeder ist für ihre Ambition. Und die Sorge, wenn man zu sehr auf sich, auf dem ausruht, was man schon geschafft hat, wenn man nicht mehr unzufrieden ist, dann verliert man seinen Drive, das, was einen eigentlich ausmacht. Das ist die eine Logik. Auf der anderen Seite, die Menschen, die sehr zufrieden sind, haben oft diesen Antrieb, nicht den Status quo zu verändern. Kein hohes Ambitionslevel. Und meine Frage an dich ist, gibt es eine Koexistenz? Kann man sehr ambitioniert sein in bestimmten Themen des Lebens und trotzdem im Hier und Jetzt mit dem Status quo schon sehr zufrieden sein? Wie ist deine Perspektive auf diese Frage?
Das ist genau der Grund, warum ich eben vorher gesagt habe, wer dieses Spiel des Lebens nach wie vor immer noch spielen möchte, etwas werden möchte, kein Problem. Aber es ist schon mal hilfreich, trotzdem diese Kehrseite, das Ankommen, das Sein, das Nichtstun, zumindest mal die Option für ein paar Minuten oder eventuell eine Stunde am Tag schon mal mit einzubeziehen. Mhm. Ja. Und dann letztendlich ist es wirklich nur entlang dieses Weges irgendwann die Frage, ob du die komplette Transformation durchläufst. Und zwar von diesem Werden, Wollen, Machen und im Weltlichen dich verlieren, ob du da irgendwann komplett dich diesem, sag ich mal, entsagst und komplett diesen spirituellen, geistlichen Weg bestreitest. So. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr, sehr persönliche und individuelle Angelegenheit, ja, die wahrscheinlich wirklich in einer Art und Weise Koexistenz mit einhergeht. Und irgendwann kann es aber sein, dass eben dieser weltbehaftete Weg, manchmal wird der so unerträglich, dass da eine innere Sehnsucht erwächst, dass man einfach keine Perspektive mehr in diesem sieht. Man hat dieses Spiel jetzt oft genug gespielt, alle Regeln kennt man mittlerweile, man weiß schon, wie etwas kommt, wann etwas kommt, was danach passiert. Du hast das schon zu oft gesehen. Und das macht dann für mich irgendwann auch Sinn, warum nach genau solchen schmerzhaften, manchmal unerträglichen Momenten, die in dem Leben stattfinden, warum auf einmal dann für sehr, sehr viele Menschen, die im Westen, würde ich es sagen, Gott erscheint. Mhm. Und diese geistige Qualität anfängt, auf einmal eine ganz andere Qualität einzunehmen als vorher. Ja, und das ist, denke ich, das ist ein Prozess, durch den jeder Mensch durchgeht und man irgendwo selbst klar noch entscheiden kann, erstmal teilweise, wo willst du dich aufhalten? Aber ich denke, für diesen Podcast ist es einfach sehr gut, überhaupt einfach diese Möglichkeit aufzuzeigen, es gibt da etwas nebst diesem, was auch einen gewissen Wert hat, sonst würde ich beispielsweise nicht darüber reden. Aber wenn dir dieser Wert momentan noch nicht so sinnvoll erscheint, um das aufzugeben, musst du nicht. Aber behalte einfach im Kopf, es gibt da etwas, um genau die Leiden von diesem Bereich von dir wegzunehmen. Und das ist der hier. Der hier.
Und ich glaube, beziehungsweise ich habe die berechtigte Hoffnung, dass wenn man hier angekommen ist, dass man die Zufriedenheit, die Ruhe, die Leidenschaft auch nutzen kann, um auf der Seite wieder die richtigen Dinge zu tun. Nicht die, die man aus einer Unzufriedenheit, aus einem Mangel gestartet hat, sondern die, die man aus dieser Fülle macht und aus einer inhaltlichen Überzeugung. Denn ich habe auch schon Menschen getroffen, die mir glaubhaft erklärt haben, dass sie beides haben. Dass sie sozusagen in der Zufriedenheit angekommen sind und dort ihre Themen gefunden haben, ihren Arbeitsweg gefunden haben, ihre Prioritäten gefunden haben, wo sie nach wie vor mit hoher Ambition, aber eben nicht durch Unzufriedenheit genährt, das vorwärts treiben. Ist das möglich aus deiner Sicht?
Ja, und ich würde das so bezeichnen, für den Westen jetzt in dem Fall. Das eine ist sehr ambitioniert und gegebenenfalls ego-getrieben. Mhm. Ja, auch wenn ich das Ego nicht im Sinne von negativ, aber ambitioniert und ego-getrieben. Und das andere ist sehr frei und ist von Gott geführt. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Und mit Gott an deiner Seite hast du keine Angst. Weil sie, wie auch immer, weiß, was zu tun ist.
Es gibt noch, ich könnte noch stundenlang sprechen, aber es gibt noch ein Thema, was ich mit dir besprechen möchte, weil es vermeintlich jetzt wie ein kleiner Gegensatz aussieht. Und wenn ich die Lehre richtig verstehe in den Ansätzen, dann spielt der Schmerz, über den wir jetzt negativ gesprochen haben, in der Lehre durchaus auch eine wichtige Rolle. Also nicht etwas, was man tunlichst nur vermeiden sollte, sondern es bewusst auch gerade in den körperlichen Praxen, in Dehnübungen, in Kraftübungen etc. auch explizit sucht, um sich auch daran zu gewöhnen, dass das Signal des Schmerzes nicht sofort zu einer Verhaltensänderung führen muss, sondern dass auch eine Tugend, ein Mehrwert darin steht, diesen Zustand für eine gewisse Zeit zu ertragen. Das ist auch sehr gegensätzlich zu dem, wie wir heute leben. Die ganze Gesellschaft nimmt jede Art von Mühsal, von Anstrengung weg. Es gibt Aufzüge, um nicht mehr Treppenstufen zu laufen. Alles wird ja durch Innovationen in irgendeiner Form bequemer und komfortabler gemacht. Was würdest du sagen, übersehen Menschen heutzutage, wenn sie Schmerz, Mühsal, Anstrengung weitestgehend aus ihrem Leben eliminieren? Weil aufs Erste klingt es ja attraktiv.
Es fehlt die Ganzheit unserer Erfahrung. Es fehlt die Ganzheit aus dem, wie dieses Leben oder aus was dieses Leben tatsächlich besteht. Und es gibt halt einfach nicht nur Sonnenschein. Es gibt nicht nur die angenehmen Momente. Es gibt nicht nur die mühelosen Momente. Die mühelosen Wege. Entlang dieses praktischen Weges war ich sehr, sehr lange eben Verfechter genau davon, dich körperlich mit etwas auseinanderzusetzen, was erstmal sehr anstrengend aussieht, dann darin aber trotzdem darüber zu stehen. Und jetzt ist eben die Frage, was steht darüber? Das heißt, es gibt diese Übung, den sogenannten Reiterstand, den Mabu. Ja, das ist so ungefähr, man steht doppelte Schulterbreite und geht dann in die Hocke. Okay. Und wenn man das eine Minute, zwei, drei, je nachdem wie lange, einfach mal versucht zu stehen, merkt man, der Körper fängt an zu zittern, es wird sehr anstrengend. Aber das allererste, was eigentlich aufhören will, was damit sich aus dieser Situation entfernen möchte, ist eigentlich der Geist. Das sind die Gedanken, die in dem Sinne, die da sehr, sehr viel mit reinspielen, was für eine Aktion du jetzt machen wirst. Und die Übung ist eben, über deinen Gedanken zu stehen. Die Übung ist, über deinen Gedanken zu stehen. Zu bemerken, egal was da für Gedanken kommen, die müssen ja gar nicht Auswirkungen darauf haben, wie ich agiere. Mhm. Und wenn du das auf eine Art und Weise erstmal erkannt hast, ich bin also nicht meine Gedanken, so, dann ist das dieselbe Erkenntnis, wie wenn andere direkt in den freien Raum gehen und da kommen jetzt die Gedanken. Diesmal würde ich nicht sagen, du stehst über den Gedanken, aber die Gedanken, wie sage ich das, sind halt in diesem Raum, du siehst, du bist nicht deine Gedanken. Zwei scheinbar verschiedene Ansätze, Resultat aber dasselbe. Du bist nicht deine Gedanken.
Plus, was ich da ergänzen darf, ist, man lernt zwischen Reiz und Reaktion eine Zeit zu setzen. Und das hilft einem ja auch in vielen anderen Dingen, wenn Stressoren auf einen einwirken, wenn jemand einem was sagt, wo man sofort dagegen halten würde oder so. Aber zu lernen, da eine Pause einzusetzen, ist etwas, was einem in vielen Bereichen des Lebens wahnsinnig hilft. Okay, vielleicht zum Thema Schmerz noch als Abbinder. Man kann es natürlich auch übertreiben. Viele Menschen werden süchtig danach, sich zu schwächen, den Schmerz im Leben bis hin zum Masochismus. Wo würdest du sagen, ist so eine Grenze, dass man sagt, okay, es hat einen Wert, das ab und zu in den Alltag zu integrieren, aber natürlich sollte es nicht das definierende Element des Lebens werden.
Ich denke, da ist wirklich der gesunde Menschenverstand vielleicht gefragt, einfach dich selbst und deinen Körper dann zu beobachten und einfach zu sehen, ob du da irgendwie was langfristig schädigst, ob du chronisch da etwas mitträgst. Das Ganze ist eben eine Praxis. Mhm. Es ist keine Sucht. Es ist eine Praxis, du praktizierst es, du kommst zu einer gewissen Erkenntnis und diese Erkenntnis ist das Wichtige. Das heißt, das ist der Grund, dich nicht an Praktiken aufzuhalten, dich nicht an Konzepten aufzuhalten. Das sind alles Wegweiser. Aber wenn du dein ganzes Leben läufst und immer dich an denselben Wegweiser haftest, kommst du auch nicht an. Irgendwann, es ist ein Wegweiser. Das ist so ähnlich wie dieses schöne Bild. Wenn als Bruce Lee da, oder ich weiß nicht, wer das war, auf den Mond zeigt. Soll ich auf den Finger gucken? Auf den Mond. Mhm. Dort geht's hin, nicht auf den Finger. Mhm. Der Finger ist die Praxis. Das heißt, wenn du sagst, ja, das hier ist das Wichtige, das hier ist das. Nein, das ist nicht das Wichtige. Das da ist das Wichtige.
Gibt es noch irgendeine Frage, Shifu, aus deinem aktuellen Buch, aus deinen aktuellen Gedanken und wahrscheinlich ganz viele, aber eine, die ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, die du sagst, die ist dir noch wichtig, dass die Zuhörer von dir gehört haben, verstehen, dass wir darüber noch gesprochen haben?
Ich danke dir erstmal für dieses sehr, sehr angenehme Gespräch und ich denke, das Wichtigste zum aktuellen Zeitpunkt habe ich auch zu Anfang schon erwähnt. Über viele, viele Jahre habe ich selbst mich mit der Praxis beschäftigt, das heißt der Körperlichkeit, mich auch sehr stark mit diesem identifiziert und habe versucht herauszufinden, wo ist in dieser Körperlichkeit, wo ist in dieser Welt das Geistliche? Momentan, wenn ich etwas in die Welt trage, einfach damit die Leute das wissen, wenn ich aktuell spreche, fühlt es sich für mich so an. Wir sind immer hier. Das alles ist eine geistliche Welt. Die Welt der Formen kommt von hier. Bedeutet so viel wie aus dem Nichts. Die Basis allen Seins ist nichts. Aus dem Nichts erscheinen Dinge und vergehen die Dinge. Sie kommen aus dem Nichts, sie gehen aus dem Nichts. In diesem Raum der Leere, da erscheint was und das vergeht wieder. Was ist es also, was aber die ganze Zeit immer vorhanden ist, nie geboren wird, daher auch nie verschwinden wird? Nichts. Deswegen ist es nicht nur dahergesagt, dich darin zu üben, niemand und nichts zu sein, weil das Einzige ist, was dich nicht mehr leiden lässt. Das ist alles.
Das werden wir sacken lassen, denn es klingt für viele, inklusive mir, da kommt so ein Aber und da kommt sofort dieses ja, aber dann geht ja nichts mehr vorwärts und dies und das. Aber ich glaube, da darf man dran arbeiten, das darf man auch reflektieren, da darf man sich Zeit für nehmen. Und vielleicht werden wir das in einem nächsten Teil dann wieder aufgreifen. Es gibt noch eine letzte Frage, Shifu, die ich jedem Gast hier stelle. Und das ist, wenn wir jetzt ein bisschen auch von den Praxen hier abstrahieren und du nochmal auf dein eigenes Leben und auf die Höhen und Tiefen, auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens zurückblickst. Was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Es wirklich sein zu lassen, durch diese Welt zu gehen, angstgetrieben. Und damit einhergehend, alles, was du als negative Emotion, negative Gedanken, irgendein Groll, irgendeine Aggressivität dir gegenüber oder einem anderen Menschen gegenüber empfindest oder generierst, das zu minimieren. Das heißt, verbring aktiv mehr damit, dich zu lieben und andere zu lieben, als irgendwas anderes. Das ist letztendlich auch die Essenz auf praktischer Ebene. Was soll ich tun? Üb dich darin, mit dir zufrieden zu sein. Üb dich darin, Mitgefühl für die Menschen in deinem Umfeld zu haben und verschwende weniger Zeit damit, dich selbst als Feind zu machen und dir andere Menschen als Feind zu machen, auch wenn es nur in Gedanken ist. Das ist die größte Zeitverschwendung überhaupt.
Stellen wir uns nur mal vor, wie anders die Welt wäre, wenn Menschen sich das zu Herzen nehmen, wie unterschiedlich die Social-Media-Diskussion, die Kommentarspalten wären, wie unterschiedlich die politische Diskussion wäre, die Kultur in Unternehmen. Also dem möchte ich nichts hinzufügen. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Große Ehre. Ich weiß, dein Terminkalender ist sehr, sehr voll. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Wir werden dein Instagram verlinken, deine Website verlinken, wo Menschen, die deine Lehre, deine Gedanken vertiefen wollen, fündig werden mit ganz, ganz tollen Programmen und Kursen. Und ich werde deinen Weg weiter mit Spannung verfolgen. Vielen Dank.
Danke auch.